Welt, seid mir gegrüßt. An einem fantastischen Tag. Hier ist der Held der Teile. Guck mal, was ich heute mitgebracht habe.
Was ist das denn jetzt hergezaubert?
Was? Du kennst den Held der Steine nicht?
Nein.
Aus meinem wunderschönen Laden hier in Frankfurt.
Mitten im Herzen von Köln. Im Herzen von Köln?
Aus Boah, ich glaube ja, ich lebe manchmal echt hinterm Mond, wenn ich euch
kennst den Held der Steine dabei. Nicht?
Guck mal, was ich mitgebracht habe. Nein.
Kennst du den Held der Steine nicht?
Nein, kenne ich nicht. Ich kenne Herr der Ringe, aber das war's dann auch.
Held, nicht Herr.
Oh. Ich hoffe, wir kriegen einen Copyright-Claim, aber heute wieder dabei unser Robin.
Hallo zusammen.
Mein Bruder Aljoscha.
Hallöchen.
Unser Set aus dem Irak, Adnan.
Hallo.
Und ich, Cedric.
Solltest du nicht immer Trommelwirbel bekommen jetzt?
Oder? Wir hatten gar nicht geplant, dass wir das Logo...
Wir reden heute über das 1159. Nämlich Robin und seinen Zahnriemen von einem
Zwei Formel. Teile?
Zwei Teile. Das Set besteht aus zwei Teilen.
Jungs, was absolut ist denn
Fehlkonstruktion.
Hab verpasst?
Totale Farbseuche. Katastrophal. Oh, ich liebe den so sehr, ne? Nee, kommen wir mal zurück zur Realität. Folgen. Der eine oder andere wird die Anspielung erkannt haben. Liebe Grüße gehen übrigens raus. Der Robin hat hier heute einen Fall zu einem Ölpumpenzahnriemen von einem VW.
Jawohl.
2 Liter Diesel. Ich rede heute über einen VW Crafter. Und der Adnan redet über einen BMW. Was war das für ein
BMW 4er Grand Coupé.
Grand Coupé mit einem Querlenkerproblem. Und damit würde ich sagen, stürzen wir uns mal direkt rein.
Ich sag, was mir einfällt. Ich habe wie immer nichts vorbereitet.
Gut.
Ich werde Zwischenfragen anbringen und das hatte ich jetzt
gut
so geplant.
Aussehen.
Ja, gebe ich mir größte Mühe. Oh nee.
Jetzt geht's das die ganze Zeit weiter.
Das mit so einer
Folge. Denn der Kaffee schmeckt am besten aus der
Oder was zu sagen?
Ja, ja.
Ich hab Durst. Okay, das trinken wir auch, ne? Ja, dann fange ich direkt auch mal an, ne? Komm, mach du doch mal weiter auf der Cache, um anfangen zu erzählen.
Bist nicht multitaskingfähig, ne?
Nee, nicht so wirklich. Gerade wenn es um wichtige Sachen geht. Der Josh hat es ja gerade schon mal gesagt, es ging um einen Zahnriemen bei unserem Fall. Und zwar haben wir heute bei einem Skoda Octavia 2 Liter Diesel, ist aber auch im VW Passat, Golf, Tiguan, Touran, überall drin.
1,6er, 2 Liter Diesel, alles, Audi.
Alles, was 2 Liter, 1,6er.
Das ist aber nicht das
auch,
ist
nee,
der 189 ist das, glaube ich, oder?
Ja, ich meine auch. Obwohl die 1,6er haben
das auch.
1,6er hat auch.
Hat auch, ja.
1,6er und 2.
Auf jeden Fall ein gängiges Thematik. Und zwar hat der Wagen ja ganz normal einen Zahnriemen, der die Kurbelwelle mit der Nockenwelle verbindet. Und auch noch einen kleinen Zahnriemen, das ist dieser hier, der die Kurbelwelle unten mit der Ölpumpe verbindet. Und der läuft auch permanent im Öl.
Und, also mal ganz kurz für Menschen, die noch nicht so viel mit Ahnung von Autos haben. Kurbelwelle ist das, was quasi aus dem Motor rauskommt.
Genau.
An Drehzahl, dadurch, dass sich die, Kolben bewegen.
Ja.
Mhm. Und die Nockenwelle ist welche Welle? Die
die Nocken steuert?
Die Nocken steuert, die für die Einspritzung sorgen, ne?
Jein. Also Kurbelwelle war grundsätzlich erstmal okay. Das ist halt die Welle, die Kraft abgibt, die durch die Kolben angetrieben wird, wo dann halt Kupplung, Getriebe und dann der ganze Antriebsstrang unten dran hängt. Und die Nockenwelle ist dafür da, um die Ventile zu steuern, um die Ventile auf- und zuzumachen, um die Luft oder das Gemisch, je nachdem, was für einen Motor wir haben, zu steuern, was in den Zylinder reinkommt und was wieder rausgeht. Das wird über die Nockenwelle und über die Steuerzeiten gesteuert, was dann halt über den Zahnriemen angetrieben wird oder über die Steuerkette oder über Stirnräder und was sonst noch alles so für Konstruktionen gibt. Und die Ölpumpe unten, die muss halt auch angetrieben werden und das in der Regel auch über eine Zahnriemen, über eine Kette oder auch über Stirnräder. Irgendeinen Antrieb braucht die auf jeden Fall. Und bei dem Motor ist es halt so geregelt, dass das über einen Zahnriemen läuft und der läuft auch permanent im Motoröl. Und da gibt es ja so die diversesten Sachen im Netz, dass viele halt sagen, ja, ihr müsst das auf einen Kettentrieb umbauen oder ihr müsst da Gott weiß was für Höllenkonstruktionen betreiben und Upgrade-Öl pumpen und all so eine Thematik. Also wir können nur dazu sagen, wir machen die häufig jetzt mit, wenn der Wechselintervall kommt, weil in der Regel auch der Simmerring, der dort vorne drauf sitzt, undicht wird. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben die Ölwanne, dann steht hier der Motorblock drauf und hier vorne sitzt dann so ein Rädchen, was die Kurbelwelle ist, was das Ganze antreibt. Das geht einmal hoch zur Nockenwelle und von hier aus runter zur Ölpumpe.
Mhm.
Und hier sitzt in der Regel ein Plastik Simmerring drauf oder ein Plastikgehäuse, wo ein Simmerring drin ist, und das wird häufig undicht. So, und wenn dann der Wechselintervall von, bei den ersten waren das so 180.000, bei den neueren sind es 200.000, 210.000, je nach Motorcode immer so ein bisschen unterschiedlich, ist Wechselintervall von einem normalen Zahnriemen. Und dann gehen wir immer hin und machen dieses Gehäuse, dieses Plastikgehäuse oben mit. Und dann kann man auch diesen Mehraufwand betreiben und mal gerade die Öwerne mit runternehmen.
Du musst die Öwerne runtermachen.
Oder musst streng genommen die Öwerne runtermachen, ne, um das zu machen. Und dann kann man diesen Riemen hier auch mitmachen. Dann hält der auch auf jeden Fall wieder. Ne? Und wir wollten einfach mal zeigen, weil das wirklich in so manchen Kanälen so ein bisschen hoch und runter geht. Und der hat jetzt 190.000 gelaufen, dieser Riemen. Ne? Und wir haben jetzt, ach, weiß Wahnsinn. Ich nicht, 30, 40 Stück so in der letzten Zeit mal gemacht davon. Und wir haben noch keinen gesehen, der irgendwie gerissen war, der kaputt war oder wie auch immer. Und wenn wir den jetzt mal umstülpen, was man ja eigentlich gar nicht machen sollte, und den auch so knickt, dann sieht man, dass der auch noch völlig in Ordnung aussieht. Also klar, der fängt an, hier so ganz leichte Risschen zu kriegen, aber so wird der auch nicht beansprucht im Motorlauf. Und da ist überhaupt nichts dran zu erkennen, dass der irgendwie, auch wenn man den jetzt mal so versucht auseinanderzureißen, der ist noch völlig intakt, was seine Stabilität angeht. Und wenn man den beim normalen Zahnriemenwechselintervall mitmacht, dann sehe ich das nicht, warum man da hingehen sollte und irgendwelche
Umbauten,
die so,
da geht
ich will
es aber
jetzt, will es nicht sagen, fragwürdig,
ich
aber...
Ich muss ganz kurz mal unseren Action-Kammern machen, Robin,
ja, dass wir das mal
filmen können vom Nahen, weil
irgendwelche ich hab's ganz vergessen. Umbauten, um das, was der Hersteller dort, ich stippe den nochmal um so, was der Hersteller da halt entwickelt hat und was ja offensichtlich funktioniert, da rauszuschmeißen und mit viel Aufwand das Ganze umzubauen, weil es, wie gesagt, nicht viel mehr Arbeit ist, wenn man den ganzen Kladderadatsch einmal da unten auseinander nimmt, wenn der normale Zahnriemenwechsel eh fällig ist. Und ich glaube, der ganze Satz, die kriegst du auch so aus dem Zubehör, die Dinger mit dem großen Satz kosten ein paar hundert Euro mehr, glaube ich. Ne?
Entschuldigung, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt.
Ganz toll, Cedric. Super, das üben wir dann nochmal. Ne? Also nochmal.
Was heißt ein paar hundert Euro mehr?
Das ja, der Simmerring.
Nee, der Simmerring, der kostet knapp 90 Euro, den gibt es von Elring. Die Ölwanne muss sowieso runter, wenn man den Simmerring macht. Die kostet... Die Dichtmasse kostet 25 Euro.
30 Euro, ja.
So, dann brauchst du den Zahnriemen, der kostet 30 Euro, das ist nix. Ja, das ist geschenkt. Die Schraube fürs Kurbelwellenzahnrad, die musst du halt natürlich mit neu machen. Klar, ja, weil gut. Die ist, hat einen Drehwinkel mit dran. Aber wo es ja in den meisten Fällen bei diesen Upgrade-Ölpumpen geht, ist ja nicht ausschließlich die Antriebsart, sondern es geht ja eigentlich darum, dass man den Öldruck in gewissen Kennfeldern oder in gewissen Motordrehzahlbereichen halt höher hält, ja, als der serienmäßige. Das ist die Upgrade-Ölpumpe, ne? Genau, richtig. Ja. Also jetzt nicht den reinen Umbausatz, sondern es geht dann tatsächlich um eine Upgrade-Ölpumpe. Wovon diese Riemen angegriffen werden, ist genau das gleiche wie bei den EcoBoost-Motoren. Ist nicht das Öl, sondern es ist das Problem vom Kraftstoff. Der Ethanolanteil, der dann den Gummi angreift und dafür sorgt, dass der porös wird. Deswegen Kurzstreckenfahrten bei so einem Fahrzeug, wo der Partikelfilter halt nicht regenerieren kann. Dadurch, durch die andauernde Anfahren von dem Regenerationsmodus, Kraftstoff ins Öl kommt, haben wir natürlich eine Ölverdünnung. Und die Ölverdünnung greift tatsächlich dann den Zahnriemen an und sorgt dafür, dass der sich halt zersetzt. Jetzt nagelt mich bitte nicht fest, ich bin da nicht so tief drin, was genau dafür zuständig ist. Es ist halt nur auffällig gewesen, dass bei Fahrzeugen, die halt eine Ölverdünnung hatten, das eben offensichtlicher war.
Was ist mit
dem du gibst aber jetzt auch ganz schön viel Mühe. Ne?
Also ja, Robin, ich will wirklich mal gucken,
zuhören.
Was ist mit dem Wassereintritt?
Der ist wirklich stabil, du.
Wassereintritt, dann hast du sowieso ein ganz anderes Problem bei dem Motor.
Ja. Aber
wenn du Wasser im Motoröl hast, dann kannst du das, also hast du ein ganz anderes Problem.
Du hast Kondenswasser, was sich da bilden
das
kann.
Ich nicht, ne? Das ist aber vollkommen normal.
Vollkommen normal.
Aber das greift den Riemen nicht an, darum ging es mir.
Nicht so extrem wie Kraftstoff auf jeden Fall. Okay. Oder Rußablagerung oder Diesel oder was wir auch noch ganz häufig haben, wo viele das auch, glaube ich, mit verwechseln, ist die Thematik bei den Benzinern, EcoBoost, Motor Ford und bei den neuen PSA-Motoren. Die haben auch einen Zahnriemen, also von Kurbelwelle auf Nockenwelle hoch, der auch komplett im Öl läuft. Und die Dinger machen sehr, sehr häufig Probleme aufgrund der Thematik, die der Jörsch gerade schon erklärt hat. Kraftstoffeintrag, viel Kurzstrecke, schlechte Kraftstoffqualität, das schlägt sich im Öl nieder. Und dadurch leidet natürlich der Riemen. Ne? Wenn da Kraftstoff drankommt und Ablagerung von der Verbrennung, die da nicht für da sind, dann gehen die kaputt. Und da gehört das richtige Öl rein, das ist grundsätzlich bei jedem Motor so. Aber dass das von nur dem falschen Öl kommt, weswegen sich so ein Riemen auflöst, ist so halt die Thematik. Ne? Weil bei den Motoren sieht man es ganz schön, gut, das ist jetzt ein Diesel. aber hier passiert halt auch nichts dran und der löst sich auch nicht irgendwie auf und da ist ein ganz normales Öl drin. Klar ist das vorgeschrieben für die Motoren, aber da sieht man eigentlich schön dann, dass es eher nicht von dem Öl kommt, sondern tatsächlich von dieser Thematik Kraftstoffeintrag, unregelmäßige Ölwechselintervalle, Motor nicht warm gefahren, Ablagerungen, die sich bilden, davon gehen die Dinger kaputt und lasst euch da nicht verrückt und jeck machen. Die Intervalle sind runtergesetzt worden von den Herstellern. Ich glaube, die hatten mal 240, 210.000
Wechselintervalle. 210 ist ja wieder bei einem
für die PSA-Motoren, hab ich heute nachgeguckt,
bei der VW T5 2013er Baujahr ist 210 Kilometer Zahnriemen.
Ja gut, jetzt sprichst du gerade vom VW-Bus.
Vor allem 2,0 TDI, der ja dem
auch. Ich spreche jetzt gerade von den Benzinern.
Da biegt doch keiner mehr durch, ey. Was ihr werft die Zahl so durch, da biegt doch keiner mehr durch. Also, bei einem EcoBoost-Motor.
Wir sind von den Benzinern jetzt gerade dran,
nicht
von den
Diesel. Wir reden jetzt von einem Benziner. Das ist doch von
Diesel, dachte ich.
Ja, wir reden aber gerade von den Benzinern.
Ah, okay,
180.000, 10 Jahre ist das vorgeschriebene Wechselintervall. Ich glaube 240.000 für die Spannrolle. Keine Ahnung, warum man den Zahni machen sollte, aber die Spannrolle nicht.
Blödsinn.
Und bei den PSA-Motoren waren die...
Auch Benziner.
Waren die vorher auch bei 10 Jahren, haben den aber runtergesetzt. Der ist jetzt alle 6 Jahre fertig.
Und 100.000.
Stimmt, ja. Alle 100.000. Genau. Und bei den EcoBlue-Motoren, jetzt sind wir wieder beim Dieselmotor, die neuen Ford-Motoren, 2 Liter Diesel, die in den Transits drin sind, aber halt, ich glaube auch im C-Max sind die teilweise verbaut, im Mondeo. Da ist das Wechselintervall alle 160.000 Kilometer 6 Jahre runtergesetzt worden.
Ja.
Weil die eben mit dieser Kurzstreckenfahrerei bzw. mit dem Kraftstoff nicht klarkommen. Die hatten permanent Schäden mit den Motoren. Wir hatten selber hier 3 Stück, wo der Zahnriemen sich dann am Ende aufgelöst hat, Motorschaden gewesen ist und dann kompletter Austauschmotor rein musste. Und da hat man halt schon gemerkt, dass das so, ne?
Das sowieso ist bei dem Motor mit 2 Liter und 1,6er Diesel, die haben sowieso Probleme mit Simmering.
Ja.
Bei 100.000 Kilometer hast du Ölverlust bei
dir. 150, 160.000 Kilometer fangen die an zu schwitzen.
Ich habe heute eine gehabt, die ist 94.000 Kurbelwelle schwitzen.
Genau, das Schwitzen fängt halt an, dass die so undicht werden mit Abtropfen. Dann sind wir wirklich an dem Punkt, wo man sagt, jetzt muss das auch gemacht werden, weil man darf ja nicht vergessen, die Kurbelwelle sitzt, dann haben wir da das Zahnrad drauf, was die Ölpumpe antreibt. Das heißt, der schaltet sich gleich aus, genau. Wir haben die Kurbelwelle, da ist ein Zahnrad drauf, was die Ölpumpe antreibt. Dann kommt der Simmering, der auf der Kurbelwelle abdichtet und dann kommt von außen das Zahnrad drauf, was den Zahnriemen antreibt. Mhm. Wenn der Kurbelwellensimmering jetzt an der Dichtung für den Simmering undicht wird, läuft das Öl zwangsläufig auf das Kurbelwellenzahnrad, schleudert im Zahnriementrieb rum und sorgt dafür, dass der Zahnriemen, der außerhalb vom Motorsitz irgendwann mit Öl benetzt wird und das ist natürlich für den Zahnriemen Gift. Nicht. Also der außen drauf ist, der darf kein Öl abpumpen.
Mhm.
Der kann Öl abkommen. Ja, wir hatten auch schon mal undichte Nockenwellensimmeringe, da ist das Ding jetzt nicht sofort um die Ohren geflogen, aber sollte kein Öl abkriegen, genauso wie kein Kühlwasser.
Ja. Du machst ja in der Regel, wenn du ihn dafür runternehmen musst und das abdichten musst, einen neuen Satz drauf.
Genau, so, richtig.
Und es ist,
Entschuldigung. Ja, und das sowieso, wenn zu viel Öl da drauf kommt, dann schmeißt diese wie heißt das? Nicht Späne, so Abrieb.
Abrieb,
denn irgendwann setzt das an dem Spannrolle und dann hast du einen Motorschaden, wenn das den Fall kommt.
Wenn du Glück hast, macht es vorher ein bisschen Geräusche.
Das ist halt die Frage immer, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Geht erst der Kurbelwellensimmering undicht oder ist erst der Zahnriemen fällig? Wenn der Kurbelwellensimmering fällig ist, würde ich immer den Ölpumpenriemen mitmachen, immer den Zahnriemensatz mit Wasserpumpe mitmachen. Außer der ist jetzt 50.000 Kilometer drauf, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn es andersrum sein sollte, dass der Zahnriemen fällig ist, macht es durchaus Sinn, die 2,5 Stunden ungefähr ist das mit Saubermachen, allem drum und dran, plus Materialkosten von 200 € würde ich jetzt mal grob in den Raum werfen, würde ich mit drauf rechnen, dann kann man sicher sein, der Kurbelwellensimmering wird nicht wieder undicht, der Zahnriemen ist gewechselt, man braucht sich da keine Sorgen drüber zu machen. Und ich muss ehrlich sein, in EA189 habe ich gerade nochmal nachgeguckt, mit zu wenig Öldruck hatte ich bis jetzt noch nicht.
Nee.
Mit einem Ölpumpenschaden
habe ich noch nicht gehabt. Warum treibt man die Ölpumpe mit einem, nicht mit elektrisch an, sondern mit einem Riemen in Geld? Ja? Weil's zu
elektrisch kannst du sowieso nicht gewährleisten.
Wie willst du denn das?
Das geht nicht.
Funktioniert nicht. Die hat.
Ja, richtig. Weil ich Power, Druck aufbaut, meinst du? Okay.
Die zieht da schon ordentlich Leistung, die Pumpe. Ne? Und das elektrisch antreiben,
halte ich für absolut.
Nee. macht eigentlich keinen Sinn.
Du müsstest ja irgendwo das Öl ansaugen, das heißt, du baust dann in die Ölwanne rein.
Ach so, dann mechanisch einfacher, ne?
Ja. Ja, und so passt es natürlich auch, je schneller der Motor dreht, je mehr Drehzahl ist, je mehr Öldruck brauche ich, also erhöhe ich die Drehzahl, also koppel ich das aneinander. Das passt schon, ne? Das ist schon gut gemacht so und funktioniert da eigentlich auch. Und wann, wie du gerade schon sagtest, wann hast du bei den Motoren oder bei BMW, ist das auch ganz oft so, dass da irgendwelche wilden Sachen kursieren, wir brauchen da Upgrade-Ölpumpen. Ne. Wann hast du bei den Motoren mal wirklich ein Problem, was den Öldruck angeht? Ne? In den meisten Fällen unregelmäßig Ölwechsel gemacht, hohe Laufleistungen, irgendwo was zugesetzt, irgendwo ein Lager fliegen gegangen. Klar, dann haben wir ein Öldruckproblem.
Aber wie viele Öldruckprobleme haben wir realistisch?
Wenig, super wenig.
Also total selten
super
eigentlich.
Super wenig.
Ja. Ne? Gibt es schon und mal, aber...
Klar gehen die Hersteller immer so ein bisschen näher an den Grenzwert dran. Ne? Aber ich sag mal, es funktioniert eigentlich dafür relativ gut, was sie da zusammengebastelt haben. Und jetzt dafür würde ich jetzt nicht hingehen und da irgendwelche Höllenumbauten machen.
Jetzt also sind wir natürlich keine Motorenbauer, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das heißt, wir haben natürlich jetzt nur die Erfahrung aus dem normalen, unnormalen Werkstattalltag, weil bei uns ja doch schon die ein oder anderen Problemfälle auftauchen. Aber so wirklich Probleme mit dem Öldruck hatten wir jetzt nicht so wirklich. Wenn natürlich jetzt ein Motorenbauer hingeht und so einen Motor auf der Werkbank hat, und dann sagt, pass auf, ich mache da jetzt andere Lagerschalen rein. Der Motor ist bekannt dafür, dass er schon mal Probleme damit hat. Ich würde dir jetzt empfehlen, nimm das Ölpumpen-Kit mit. Du musst sowieso eine neue Ölpumpe haben, weil der Motor ist Schrott. Dann nimm doch jetzt diese Ölpumpe, die kostet dich 100 Euro mehr. Dafür hast du einen Kettentrieb, du musst nie wieder an den Zahnriemen dran. Dafür hast du eine Ölpumpe, die wirklich bessere Leistung bringt, auch über das gesamte Kennfeld. So what? Dann ist es so.
Jetzt hast du es gerade schon eigentlich gesagt, das Kennfeld. Viele Ölpumpen sind ja mittlerweile auch vom Pumpvolumen, was die fördern, eingeregelt. Das heißt, wir haben nochmal ein extra kleines Öldruckregelventil, was im Motorblock steckt und was regelt, wie viel die Pumpe überhaupt verdichtet und wie viel die Pumpe überhaupt fördert. Das heißt, wenn wir da eine andere Ölpumpe einbauen, dann muss das streng genommen angepasst werden, außer Gefecht gesetzt werden, dass die halt nur noch über die normale Druckregelung greift. Die normale Druckregelung ist halt bei allen Pumpen so, dass da ein Überdruckventil drin ist, was halt regelt, wenn die Pumpe zu viel fördert, dann macht das halt auf und regelt dadurch so erstmal diesen Grunddruck überhaupt ein von der Pumpe. Wenn wir dann hingehen und in so ein elektrisch geregeltes System einfach eine andere Ölpumpe reinbasteln, sage ich jetzt mal, dann muss die Motorelektronik auch darauf angepasst werden. Also es ist teilweise gar nicht so einfach möglich. Und ein Motor mit zu viel Öldruck dauerhaft zu fahren, ist auch nicht so das Wahre vom Ei. Weil wir haben gerade in der Kurbelwelle...
Du meinst das Gelbe vom Ei.
Was habe ich gesagt?
Das Wahre vom Ei. Fand ich sehr schön.
Danke. Sprichwörter mit Robin.
Das Gelbe vom Ei natürlich. Jetzt hast du mich rausgebracht. Danke.
Ich kann das nicht anders.
Das heißt, wenn wir zu viel Druck in so einem Lager drin haben, weil ich sag mal, ein Kurbelwellenhauptlager, ein Pleuellager ist ja ein Drucklager. Das heißt, wir führen Öl ein in das Lager und dann bewegt sich das so, ja, das ist die äußere Lagerstelle, das ist das Lager und dann bewegt sich das da innen drin. Und dadurch, dass das, ich sag mal jetzt ganz übertrieben gesagt, so eine Art Pumpwirkung erzeugt, haben wir immer einen leichten Ölkeil, der sich bildet, also ein Druckgefälle. Und dadurch baut durch die Umdrehung selbstständig ein Lagerinnendruck sich auf. Und wenn wir da jetzt mit zu viel Vordruck von der Ölpumpe reingehen, dann haben wir viel zu viel Druck in diesem Lager drin, wofür der Motor gar nicht konstruiert ist, was auch auf Dauer nicht gut sein kann. Deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen, was man macht. Also ich sag mal, wenn man den jetzt, was haben wir so an normalen Öldrücken im warmen Zustand, ich sag mal irgendwas um die 1,5 bis 3 bar, je nach Motor, im Leerlauf wohl bemerkt. Und wenn wir da jetzt auf einmal hingehen und da jetzt 5 Bar drauf geben, dann ist das nicht so wahnsinnig vorteilhaft. Und wenn wir dann noch Leistung dazu kriegen, Drehzahl drauf kriegen und der Druck noch höher wird, dann weiß ich nicht, wie das Ganze sich so verhält, wenn ich da ehrlich bin. Und dann, da muss man so ein bisschen aufpassen mit.
Dann wird alles im Ring ausplatzen.
Das kann natürlich auch passieren.
Ja, wenn zu viel Druck drin.
Genau. Na, das heißt, das ist nicht so das Wahre vom Ei. Deswegen würde ich da so ein bisschen schon gucken, was man macht. Und wie gesagt,
du hast schon wieder das Wahre vom Ei gesagt.
Das gibt's doch gar nicht. Das ist wie in der letzten Folge, da habe ich mich, oder in der letzten oder überletzten Folge, ich habe die geguckt und keiner von euch hat auch was dazu gesagt. Ich habe mich so in den Arsch gebissen. Da habe ich die ganze, worum ging es denn da nochmal? Da ging es um, da habe ich irgendwas mit einer Kraftstoff, ach, wo der Kraftstofffilter zu war bei dem Fahrzeug von mir, wo ich den Kraftstofffilter mit hatte, den wir aufgeschnitten hatten. dann habe ich das alles schön erklärt und habe immer gesagt, ja, wenn man den Kraftstoff dann wird der verdichtet, der Kraftstoff, ne, und kommt dann von hinten und dann wird das komprimiert und gemacht und so, aber eine Flüssigkeit kann man da nicht verdichten, ne? Aber es hat keiner von euch irgendwas dazu gesagt.
Ja, gut.
Und ich habe das, hab das eiskalt durchgezogen, ganz, ganz selbstbewusst. Und dann habe ich im nächsten Satz irgendwann nochmal gesagt, und wenn dann da Luft drin ist, also Luft kann man ja verdichten, Flüssigkeiten nicht, da habe ich selber nochmal erklärt.
Das stimmt, daran erinnere ich mich.
Dann denke ich, Alter, da habe ich auch einen irgendwie neben
mir. Ja, gut, wir wollen nicht Päpste sein als der Papst.
Genau. Ja, auf jeden Fall, lasst euch nicht verrückt machen, guckt, was die Wechselintervalle sind. Und wenn ihr euch unsicher seid, was ihr jetzt für einen Zahnriemen drin habt, ob der im Öl läuft, fragt in eurer Werkstatt nach. Die erklären euch das und da wird es dann auch mit Sicherheit den richtigen Weg dazu geben.
Und nochmal, wir reden immer hier aus unserem kleinen Kosmos. Unser kleiner Kosmos ist die Werkstatt, die wir hier haben. Wir haben hier, ihr wisst, wie es hier läuft. Wir sind da immer so offen und ehrlich, was auch unsere Meinung angeht. Wir haben ja das häufiger jetzt auch schon mal gelesen, dass in den Kommentaren sich so ein paar dann am Ende darüber beschweren. Wir sind immer darauf bemüht, unter bestem Wissen und Gewissen unsere Infos weiterzugeben, unsere Meinung weiterzugeben. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der bei diesem Thema auch wieder was dazu sagt und sagt, Schwachsinn, Blödsinn, Blödsinn. Das mag durchaus sein. Unsere Erfahrung hier in der Werkstatt ist, dass wir relativ wenig Ölpumpenschäden haben, relativ wenig Schäden haben, die durch zu geringen Öldruck kommen. Und in den meisten Fällen ist das tatsächlich eher durch eine Ölverdünnung gegeben, das Ganze.
Ja.
Informiert euch, wenn ihr einen Motorenbauer an der Hand habt, der der absolute Spezialist ist für euren Motor und der sagt euch, pass auf, wir bauen hier eine Upgrade-Ölpumpe rein, das macht Sinn aus den und den Gründen, dann mag das durchaus richtig sein. Wir reden hier von unserem kleinen Kosmos, wir sind nicht mit Tuning beschäftigt, wir machen die ganz normalen Wartungen, die wir an den Fahrzeugen durchführen. Wir können das aus unserer Perspektive sagen, wir würden das empfehlen, wie ich es eben schon mal gesagt habe, mit Zahnriemen, Kurbelwellensimmering und so weiter, das ist unsere persönliche Erfahrung. Und wir lassen uns auch gerne von euch in den Kommentaren aufklären, wenn ihr da was anderes zu meint wisst. Alles gut, macht das sehr gerne. Wir sind euch überhaupt nicht böse, auch immer sehr dankbar für Kritik und Anregungen. Und trotzdem wollte ich es nochmal ganz kurz sagen. So, das war das Wort zum Sonntag. Ich glaube, da stimmt ihr mit überein, oder?
Ja, und es geht darum, dass wir keine Bauernfängeropfer wollen, die Sachen sich einbauen lassen, die nicht kaputt gemacht werden. Weil ich habe mal so einen Link bekommen von einem Kunden und was auf der Website für einen Text dabei stand, da ist mir mit dem gleichen Motor, ist mir Angst und Bange geworden. Ich bin zu Josh gelaufen und habe gesagt, was ist das? Ist das Sinn? Und er sagt, das stimmt so in der Form einfach nicht. Und da muss man einfach, das muss man einfach sagen.
Mhm.
Lasst euch nicht verrückt machen. Ne?
Genau.
Holt euch immer gerne nochmal eine Zweitmeinung
reinholen.
Ne?
Und
wie gesagt, wenn ihr jemanden habt, der da absoluter Experte ist, der das ganz genau weiß, der jede Schraube in- und auswendig kennt an dem und dem Motor, go for it. Alles gut. Und wenn wir über Tuning reden, sind wir nochmal in ganz anderen Bereichen. Da muss man sowieso, ne, wir reden
ganz andere Schiene.
Aus unserem, ich sag mal vorsichtig, 0815-Kosmos. Und wir sind hier eigentlich mit den Ölpumpen, die wir im Moment in den Fahrzeugen haben, relativ zufrieden.
Wenn du mal so in Richtung Tuning guckst oder wenn du mal guckst, was vom Nürburgring abgeht, ich habe ein paar Jungs, die da sehr aktiv sind, was da Serie von Porsche, BMW und so fährt und
ja, klar.
Erstaunlicherweise sehr, sehr gut hält, was Serie vom Werk kommt, das ist schon beeindruckend. Ne? Was so ein M2 oder so ein M4 mit Turboaufladung, wo ich immer gedacht habe, wie kann das funktionieren, das hält. Das hält verdammt gut. Auch das Originalmaterial, was die da drin fahren, da ist nicht viel dran verändert an den Autos.
Dafür gebaut,
die fahren, ne?
Ja.
Die fahren schon verdammt gut, die Autos.
Aber das ist nicht gebaut für Stoppverkehr in der Innenstadt.
Nee, da ist
also so meine ich sehr das, ne?
wenig für gebaut.
Ich erinnere mich an diese Szene, diesem einen Ford-Film oder sowas, wo die Le Mans das Rennen fahren, wo am Anfang zu dem einen Mechaniker so freut, wenn jemand kommt und sagt, der Wagen läuft nicht richtig. Und er einfach sagt, das ist eine Rennmaschine und du fährst den wie halt eine Oma.
So, ungefähr.
Ja. Und da muss ich immer wieder dran denken, das ist halt eine Maschine. Ne? Und wenn die so gebaut ist,
das dann, ist so.
Ich meine, moderne Fahrzeuge ist was anderes. Ne? Das war damals noch eine andere Nummer. Aber komm, wir haben schon zu lange jetzt über Zahnriemen und Ölpumpen-Zahnriemen aufgehalten.
Hat der Top-Kommentar unter dem letzten Video geschrieben, vorletzten Video?
Ja.
Hat geschrieben, guck nicht auf die Uhr, lass dich so viel Zeit, wie ihr wollt.
Das stimmt wohl.
Das Problem ist einfach nur, es ist immer noch relativ kalt hier. Und die Heizung ist aus, damit wir hier kein Grundrauschen im Hintergrund haben. Sonst kriegen wir immer Ärger mit unseren Ton- und Kameramännern.
Könnt ihr das nicht mal irgendwie wegmachen, so
und,
mit so einer KI, so dieses Heizungs... Nee, es wird
geht nicht.
Kopf geschüttelt hinter der Kamera.
Zeit. Nicht. Die Jungs wollen, okay. die wollen wieder zurück nach Schwelm. Ne? Genau das ist es nämlich. Nein.
Macht Jalla.
Deswegen, bevor uns hier die Zehennägel abfrieren... können die abfrieren?
Die Zehen sicher. Abfrieren. Zehn Nägel bestimmt auch.
Ja, gut, Adnan steht morgens auf und er friert, ja. Ja, sagt er heute auch. Sagt er, kann man nicht Heizung wieder? Geht nicht?
Ja, ist kalt. Ja. Ist bei uns viel warm.
Sag ich, geh doch vorne bei Marco auf die Bühne. Sagt er, nein.
Nein, die auf jeden Fall ist die kalt. Erste Bühne nicht.
Nicht, ich gehe nicht erste Bühne. Ist kalt. So ist das, ne? Ja, Adnan, dann zähl doch mal ein bisschen was ja. zu deinem BMW.
Da habe ich, ist ein Kollege von mir, sein Auto, hat mich darum gebeten, um ich für ihn eine Achsverarmung machen. Ich habe gesagt, ja, okay, würde ich aber erstmal das Auto durch sich machen, würde ich erstmal prüfen. Ja, dann bin ich mit dem Auto reingefahren und habe ich gemerkt beim Bremsen, dass der Reifen vorne und hinten geht, beim Bremsen da so wackelt. Das ist wie Querlenker. Ja, habe ich dann Auto angebockt und geguckt, geprüft und dann habe ich gemerkt, okay, da haben wir ein Problem, ist der Querlenker kaputt. Ja, und dann habe ich nochmal geschaut und bei ihm war die Motorlampe an, habe ich ihm gefragt, seit wann ist die Motorlampe an? Und sagte, ja.
Immer gute schon, Antwort auf die Frage.
Schon 3-4 Monate. Ich sage, ja, okay, dann ist das gut. Ja, und dann habe ich dann nochmal...
Lampe funktioniert auf jeden Fall.
Ja, ne? Habe ich die erstmal so durch sich gemacht, habe ich festgestellt, ist Querlenker kaputt. Habe ich gesagt, okay, da muss neuer Querlenker rein, habe ich Motor ausgelesen, geguckt. Da stand Fehler drin, Partikelfilter und...
Laufstrecke erreicht,
ne? Ja, Laufstrecke erreicht und noch ein Fehler war das mit, mit Laderluft.
Ladedruckregelung,
ja, fehlerhaft. Genau,
Ladedruckregelung, fehlerhaft. Laufstrecke erreicht heißt, der Wagen errechnet sich, dass der Partikelfilter geprüft werden muss, oder was heißt das?
Bei BMW alle 180.000 Kilometer ja, kannst und das du Auto Partikelfilter raus, neu rein.
220 gelaufen.
Ja, aber...
Ja. Laufleistung fast erreicht, heißt das dann. Also
das heißt, das wie ein Drucker, wo die Papier ganz, gezählt werden und dann sagt
nicht,
er irgendwann,
irgendwann
gehe ich jetzt bald kaputt.
Nee, so schlimm nicht. Der misst tatsächlich seinen Differenzdruck, na, also den Eingangsdruck, den Ausgangsdruck, berechnet sich dann damit noch, wie viel Asche in Gramm er angesammelt hat. Und daraus ergibt sich dann... Das ist so ein Algorithmus, der dahinter steckt, wie das Fahrprofil war, wie viel Startstaub, wie viele Warmphasen, wie oft er regeneriert hat und all so eine Thematik. Und dadurch berechnet das Steuergerät, wie lange dieser Partikelfilter noch hält.
Okay.
Und man sagt so Pi mal Daumen um die 200.000 ist normal. Alles, was dann kommt, ist halt einfach so.
Okay. Ne?
Und das war dann halt erreicht bei dem Auto.
Ja. Ja. Habe ich irgendwie so Bauchschmerzen gehabt, ich in Richtung Torwiller. Beim Reinfahren habe ich auch gehört, Zischengeräusch, da habe ich gesagt, okay.
Ganz kurzer Einwurf, heute Morgen, Kunde reingebracht, das hast du gar nicht mitbekommen.
Nee.
Kunde sagt, Inspektionstermin, blablabla, erzählt alles, Bremsen mal schauen, so Kontrollleuchte an. Und dann sagt er zu mir, er ging raus und kam nochmal rein und sagte, ich habe letztes Mal den Fuß vom Gas genommen, als ich Volllast gefahren bin. Und hat es so, gemacht. Ja, und so, das, genau das Geräusch, ja, genau das Geräusch. Ich sage, keine Sorge, ist nur Turbolader.
Okay, machen Sie noch mal. Das ist geil, ne? Ich finde das super.
Das Geräusch ist, ich hab das Geräusch ist überhaupt kein Problem. Das,
ja. Ja, warum der immer Partikelfilter zugeht, da gibt es auch wieder viele Probleme mit Kohlstrecke und.
Ja.
Ja, und dann habe ich den Ansaugschlauch, also Ansaugschlauch habe ich ausgebaut, geprüft, ist komplett Turbolader. Kaputt, ich wollte jetzt nicht was anderes sagen.
Am Arsch, sag doch ruhig. Hat auch einer in die Kommentare geschrieben. Ja. Jungs, ihr seid in der Werkstatt, sagt das einfach.
Ja.
Wenn es den stört, können wir es piepen. Also, der Basti, der schüttelt den Kopf, der Patrick, macht's der Patrick. Nein, hier macht's keiner.
Ja.
Am Arsch.
Und wie der Turbolader kaputt ist, da ist richtig, richtig... Kaputt, da kann man so.
Jetzt einfach random Schimpfwörter reinwerfen.
Nein, lass ihn doch mal erzählen, du bringst ihn doch wieder raus. Ne?
Und dann habe ich geguckt, okay, das ist echt scheiße jetzt. Turbolader, Partikelfilter zu, dann gucke ich mal kurz ein bisschen die Ansaugbrücke rein. Dann habe ich den Ladedrucksensor ausgebaut. Ich wollte mit Kamera reingehen. Geht nicht, ist alles zu.
Nichts mehr da.
Nichts mehr da. Der ist so verguckt und natürlich das Auto so verschlammt mit Öl und der hat letzte Ölwechsel schon lange nicht gemacht, sagte er. Mindestens.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das ist jetzt, wohin geht die Reise. Wenn du das alles ausbaust, ich hoffe, dass der Partikelfilter noch reinigen kann. Ansonsten Muss neue Partikelfilter, neue Ansaugbrücke, neue Turbolader.
Neue AGR-Kühler.
Neue AGR-Kühler.
Neue Thermostat.
Thermostat wird ja schon gewechselt.
Neue Differenzdrucksensor.
Ja.
Neue Lambda.
Wo das alles hingeht.
Da bist du ein paar Tausend Euro los.
Das ist alles kommt von warum? Ölwechsel. Das ist wichtig. Ölwechsel.
Und Kurzstrecke.
Und BMW diese 30, zeigt das auch an, ne?
Ja. Wenn Ölwechsel fällig ist. Und das ist auch mit den 30.000 Kilometern, das ist alles Schwachsinn. Alles nur Lüge. Deswegen gehen die schnellen Motoren kaputt. Das gehen die auch schnell Verkugung, Steuerkettengeräusch. Das entsteht alles von Ölwechsel. Lieber alle 10.000 Ölwechsel machen, dann habt ihr alle kein Problem.
15.
Hälfte. 10, ja, 10
das,
bis
was der Hersteller sagt, geteilt durch 2.
Würde ich auch nicht so sagen. Ich würde das tatsächlich anpassen oder du musst es an das Fahrprofil anpassen. Ja. Ne?
Also, ja. Also würde ich euch empfehlen, alle 10.000 Ölwechsel. Habt ihr Kopfruhe, habt ihr kein Problem.
Ich habe auch, ist eine Maschine, ich hab auch einen Kunden. Ja. Wir haben auch einen Kunden, der fährt einen OM654. Das ist, glaube ich, die neue Generation Dieselmotor, Euro 6, D-Temp.
Ja, kommt hin.
654.
Weiß nicht genau. Glaub,
der ist 2021, hat er den Wagen gekauft. Der ist jetzt gefahren in den 5 Jahren 245.000 Kilometer.
Oh.
Mhm. Fährt immer, sagt er, ist mir scheißegal, ich fahre die 30.000 Ölwechsel. Mache ich, ich fahre Langstrecke. Stimmt, alle halbe Jahr ist er da. Ne? Dann gibt es einen Ölwechsel mit Ölspülung. Der hatte einmal einen kaputten Turbolader, aber weil der elektrische Steller defekt gewesen ist. Da hat er ein Problem gehabt. Ansonsten läuft. Ja, und der zieht das Intervall halt durch, aber der fährt halt auch das Fahrprofil.
Ne? Ja,
der
fährt und du halt hast dann Öl auch alle 6 Monate gewechselt.
Ja.
Das ist auch nicht ein Jahr.
Ja, ja, aber über 30.000.
Ja.
Ja, aber wenn die Dinger nur, dafür ist das auch ausgelegt. Genau. Ne? Also, wenn die Dinger dann, oder dafür ist das gemacht, das Intervall, sage ich mal. Ne? Wenn die dann nur auf der Autobahn unterwegs sind und nur rollen und der immer nur im betriebswarmen Zustand unterwegs ist und eigentlich gar nicht kalt wird, dann hast du da auch relativ wenig Problem. Thematik mit. Ne? Dann packen die Motoren das. Aber sobald da diese Kurzstreckengurkerei mit zukommt und ewige Kaltstarts, dann muss das rapide angepasst werden, sonst passiert genau das, was da bei Adnans Kollegen passiert ist. Ja, und dann kannst du die Kiste in die Tonne schmeißen.
Genau, und das Auto, wenn kalt ist, direkt auf Vollgas geben, das ist alles für Scheiße.
Die Nachbarn wecken.
Sagst du so?
Mit dem Diesel.
Oder mit der Startstopp. Das ist.
Der Turbolader dahin ist ja ziemlich laut.
Jetzt hat der Adnan ja eben gesagt, wir müssen dann gucken, ob der Partikelfilter sich da überhaupt noch reinigen lässt. Das Problem ist, dass durch diese Kurzstreckenfahrerei, das kommt halt mit dazu,
ganz kurz die Nase putzen.
Die Fahrzeuge im Regenerationsmodus festhängen. Das heißt, das Motorsteuergerät erkennt, der Differenzdruck vor und nach Partikelfilter ist der zu groß geworden. Wir leiten jetzt die Regeneration ein, wenn die Parameter stimmen. Parameter sind dafür, Lastverhalten sollte idealerweise im Teillastbereich sein, teilweise auch im Volllastbereich. Wir brauchen eine gewisse Kühlmitteltemperatur, wir brauchen eine gewisse Motortemperatur, wir brauchen eine gewisse Abgastemperatur und wir müssen ausreichend Kraftstoff im Tank haben und eine gewisse Strecke ohne großen Lastwechsel gefahren sein. Das ist so die Idealbedingungen. Und wenn wir immer kurz bevor der in die Regeneration reinkommt, beziehungsweise wenn der gerade in die Regeneration reinstartet, abbrechen, haben wir unverbrannten Kraftstoff, nicht nur im Öl, sondern tatsächlich auch im Abgasstrang. Das heißt, wir haben eine Nacheinspritzung, die dann dafür sorgt, dass sich Kraftstoff im Abgassystem anreichert und dann mit quasi eine Nachverbrennung erfolgt. Korrigiere mich, Robin.
Ist richtig.
Und dadurch dann der Ruß zur Asche verbrannt wird. Wenn sich dieser Kraftstoff irgendwann anreichert, zu sehr anreichert im Partikelfilter und dann die Regeneration nach einer gewissen Zeit angestartet wird, kann es passieren, dass er durchzündet. Das heißt, der Kraftstoff entzündet sich nicht vor dem Partikelfilter und sorgt dafür, dass die Abgastemperatur geht, sondern im Keramikkörper. Und dann kann es sein, dass die Dinger brechen, schmilzen,
das haben wir
sich
auch
zusetzen.
Das haben wir auch einen da gehabt, der sprang noch gar nicht mehr an.
Genau, ja. Richtig. Da ging dann gar nichts mehr, ne? Weil die halt einfach Schrott sind. Also die kann man dann wirklich einfach nehmen und in die Tonne kloppen. Da kannst du auch nicht mehr reinigen, da kannst du nichts machen, außer neu.
Ja. Und original neu.
Original
mit den Zubehördingern.
Ganz vorsichtig.
Leider. Haben wir schon so ein paar tolle Sachen gehabt. Leider, ne?
Schlechte Erfahrungen gemacht. Mit.
Sehr viele.
Gerade was Katalysatoren angeht. Ne? Also da noch mehr als bei Partikelfiltern.
Ja.
Partikelfilter gab es schon mal den einen oder anderen, die waren relativ gut. Die gab es dann auch für Fahrzeuge mit, also angepasste Partikelfilter gab es mal für einen T5. gab es die mal für Fahrzeuge mit überwiegend Kurzstreckenverkehr, ja. überwiegend Langstreckenverkehr. Da ist dann die Keramik nicht Keramikbasis, sondern Siliziumbasis. Was war das?
War da anders.
Siliziumkarbid oder sowas?
Weiß nicht mehr genau.
Aber gab es auf jeden Fall Unterschiede. Ja. Aber bei den Katalysatoren ist es tatsächlich so, dass das dann schon auffällig ist. Und das habe ich an zwei Punkten habe ich das irgendwann mal festgemacht. Der erste Punkt ist der Anschaffungspreis. Der originale Cut kostet 900 Euro, der im Zubehör 300. Ich gehe nicht davon aus, dass der Hersteller sich dann 600 Euro in die Tasche steckt, sondern da sind tatsächlich einfach mehr Edelmetalle verbaut. Wo ich aber dann stutzig geworden bin, ist, meine Schwiegermutter hat mal einen Lupo verkauft. Der war irgendwann einfach durch. Und dann kamen 15 Anfragen. Von den 15 waren alle Original-Cut. Mhm. Weil wenn nicht mehr Original-Cut ist, ist der Cut nichts wert, weil da viel weniger Edelmetalle drin sind. Der originale Cut ist ungefähr, ich glaube, 300 Euro wert beim Lupo. Ne? Ist relativ teuer.
Das ist,
macht die kaufen viel das Auto,
Sinn bei den etwas älteren,
gerade schrauben den Cut raus und Auto weg. Ja. Und haben das Geld verdient damit.
Ja. Ja,
weil da so viele Edelmetalle, also gerade beim Lupo. Beim Lupo war das, ne? Ein Liter
Lupo. Das ist oft bei, also wenn du, ich sag mal, bei älteren Fahrzeugen oder ich sag mal Schrottautos, die eigentlich nur noch vom Verwerter abgeholt werden und die laden den auf, dann gucken die als allererstes da noch der Cut runter. Wenn nicht, dann laden die Kiste meistens wieder ab und sagen, da können wir gar nichts mehr mit anfangen. Ne? Das ist ganz oft so, ja.
Die wollen ihre Geld mit.
Ja, natürlich. Ne? Und,
ja, aber daran kannst du es halt festmachen, dass der originale Cut auch letztlich nicht mehr Edelmetall enthält
als
der
aus dem Zubehör. Letztens war das nicht auch eine, wer war das denn nochmal? War das ein Kunde, der stand hier? Auch einen, weil bei Ford ist das ein riesen Thema.
Ja.
Die hatten den Cut neu gemacht, die hatten die Lambda-Sonde davor, die hatten die Lambda-Sonde danach neu gemacht. Die haben alles durchgeprüft und der Fehler ging und ging einfach nicht mehr weg. Und dann haben wir dann gefragt, was haben sie denn für Teile eingebaut? Hier aus dem Zubehör.
Bitte schön, Kollege.
Herzlichen Glückwunsch.
Probieren Sie das
nochmal aus. Das Ganze. Und es kommt nämlich das Geilste, wenn man dann eine Abgasuntersuchung macht. Also wir lassen den schön warm laufen, Abgassonde hinten rein oder eine ganz normale AU, so wie der Gesetzgeber das auch vorsieht, dann bestehen die in der Regel. Und die Werte, wenn wir mit dem Auto fahren, sind in der Regel eigentlich auch soweit in Ordnung. Aber das Problem ist das Ansprechverhalten. Also das heißt, wie viel Temperatur braucht der Katalysator? Also grundsätzlich erstmal braucht er eine gewisse Temperatur, der Kat, um überhaupt arbeiten zu können. Ähnlich auch wie die Lambda-Sonden. Und das muss natürlich alles auf eine gewisse Grundtemperatur ausgerichtet sein. Und wenn wir da jetzt irgendeinen Käse drin haben von Material, was nicht richtig funktioniert, dann braucht er einfach viel zu lange oder eine viel zu hohe Temperatur, um richtig arbeiten zu können, um seine volle Leistung zu erzielen. Und je nachdem, wie das Motorsteuergerät dann mal gerade diese Prüfung durchführt, kommt das mal vor, dass ab und an mal die Motorkontrollleuchte angeht.
Und weil die Parameter sehr eng gesetzt sind. Also wir haben bei dem 1 Liter EcoBoost tatsächlich auch schon Katalysator, Umwandlungsrate steht im Fehlerspeicher drin, AO besteht da ohne Probleme. Weil ganz einfach die Oberfläche schon so zugesottet ist, aufgrund von auch da wieder unverbrannten Kraftstoff, der da auf die Keramik draufhaut, der sich dann zersetzt. Und
Fehlzündungen, die der Wagen vielleicht auch mal hatte, ne? Das geht auch sehr auf den Cut.
Mhm. Ein Liter EcoBoost und Fehlzündung, das ist eine Fehlzündung.
Hallo.
Dauerbetrieb.
Super Motor. Hey,
wir haben letztens
ein 2014?
14, ja.
Ja,
wir haben auch einen 1 Liter EcoBoost letztens hier gehabt, der hatte keine direkte Einspritzung. Wir sind wieder auf Saugrohrspritzer gegangen. Kein Turbo, nein, die neuen.
Die neuen?
Neun.
Ja, kein Turbo. Die ganz kleinen Motoren sind das.
Ja, ne? ein Liter EcoBoost, aber immer noch Zahnriemenöl.
Ja.
Super.
Wo wir wieder beim ersten Thema sind.
Super.
Ja. Muss man sich mal vorstellen, da musst du alle 10 Jahre 2.500 bis 3.500 Euro in die Autos investieren. Alle 10 Jahre.
Ja, das ist jetzt nur für Zahnriemen.
Nur für Zahnriemen.
Hast kein Bremse dabei, hast kein Reifen.
Du guck mal, 2 Liter EcoBlue. Da bist du ja auch nicht gerade günstiger. 1.500 Euro bist du los, alle 6 Jahre.
Ist ein Wahnsinn.
Alle 6 Jahre.
Das Geld ist fort.
Haha.
Ich wollte auch mal
was sagen. Aber das Geld ist ja eigentlich nicht weg. Das ist ja nur woanders.
Das hat man wer anders, ne? Ja.
Aber du hast deinen Querlenker doch noch mitgebracht, oder nicht?
Ja, habe ich hier. Kann ich dir auch mal zeigen.
Ich dachte jetzt gerade, wo wir jetzt mal wieder zurückkommen.
Kamera an.
Jetzt hast du endlich mal eine Aufgabe, ne?
Ja, ich wollte... Nein, kein Foto.
Was war das nochmal für ein Auto?
BMW 4er Grand Coupé 2015, 2 Liter
Diesel. Mit Hydrolager sehe ich, ne?
Mhm.
Ja.
Was heißt Hydrolager, Adnan?
Das ist...
Doch, kein Mensch.
Das ist
Mensch.
Da drin, ja, stimmt, du das mal, das hat gar kein Lager.
Das ist eine Nummer, genau.
Und das ist... früher gab es auch früher das auch fortgelagert, vorgelagerte Gummi, aber das bei dem Fall ist der mit Hydrolager. Und wenn man, wie heißt der, Rubbel?
Nein. Rubbel?
Ja, wenn man rubbelt, dann war so stark, wenn man da drauf geht.
Aber Hydrolager heißt, dass das ein Metalllager ist, in das Gummi einvulkanisiert wurde und das, der Zwischenraum ist gefüllt mit Öl.
Genau. Mhm. Da habe ich tatsächlich, oh, das ist aber komplett durch.
Das ist ja undicht.
Lecko funny.
Ja, wenn er drei Monate mit einer Motorkontrollleuchte fährt, Robin, ne?
Da wundert mich auch nichts mehr.
Dann fährt er damit auch immer
weiter. Geil, genau. Geil, dass er eine Achsvermessung wollte,
habe ich auch gedacht. Der ist auf den Grund gekommen, nur für eine Achsvermessung zu machen. Habe ich gesagt.
Jetzt weißt du auch warum, weil die Karre bestimmt fuhr wie ein Eimer, ne?
Da kann man richtig Spaß mit haben, ne?
Ja, kann man.
Ich weiß auch ein Bildschirm außen.
Habe ich auch einen coolen Fall letztens mal, bei mir gehabt.
Da kann man sehen, die Tropfen von Öl.
Ja, der kam nämlich wegen Ölverlust. Das war ein 5er Grand Coupé. Und sagte dann, ich habe irgendwie so Flecken, da ist irgendwas, irgendwie habe ich Ölverlust. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komm mal vorbei, gucken uns das an. Dann haben wir den Wagen hoch, Pappe runter. Und ich sage, hallo, ich sehe aber nichts am Motor, ist alles trocken. Ja, er sagte, doch, in der Garage hier so ganz, wirklich eindeutig. Hier
schon rechts außen.
Und, nee, rechts außen. Okay. Und da an der Stabi-Stütze, da lief das runter. Und dann gucke ich so auf den Querlenker drauf und da war nämlich auch Hydrolager drin. Da war auch das Hydrolager kaputt und tropfte dann so ganz langsam, hatte sich das an dem Stabi-Stütze gesammelt und ist dann da runtergetropft.
Hat der Kunde wieder Hydrolager-Ölwechsel verpasst.
Das, das sind auch die Kunden, die dann kommen. Typischerweise, ich habe einen Ölverlust im Auto, guckst, nichts zu sehen. Und dann guckst du Dämpferbein an, dass der Wagen überhaupt noch gefahren ist.
Ja, das sind die Leute, die nur fahren, so nur das. Fahren. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, er sagt, ich habe mein Auto richtig nicht so gut behandelt. Ich habe gesagt, ja. Kaufst du immer Klamotten? Sagte ja. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du immer Klamotten kaufst, musst du auch für dein Auto auch bezahlen.
Ja.
Das sind die Leute so.
So, wir hatten jetzt, Entschuldigung, ich bin gerade was noch kurz am Nachgucken. Wir hatten vorletzte Woche, schon jetzt wieder 2 Wochen her oder 1,5 Wochen her, ein Fahrzeug, da hat Papa angerufen und sagte, pass auf, ich habe hier eine befreundete Werkstatt. Die hat ein Problem mit einer Kodierung an dem Fahrzeug. Und die haben eine Anhängerkupplung nachgerüstet und die wollen die kodieren. Ich so, okay, was ist das für ein Auto? Ja, ein Crafter, relativ neu, kriegen sie nicht hin. Sag ich, lass mich mal gucken. Guck ich mir, soll mal vorbeikommen. Haben den Wagen vorbeigebracht, haben ihn hingestellt, ich habe ihn erstmal geguckt. Bin reingegangen in das System und habe dann schon gesehen, okay, ich kann zwar das Bordnetzsteuergerät kodieren, da gibt es eine Klartext-Kodierung für, aber für die anderen Steuergeräte müsste ich gegebenenfalls ein anderes Fahrzeug haben, was die Kodierung schon hat und die dann da rauskopieren, das ist viel zu aufwendig. Da muss ich eine werkseitige Kodierung machen. Und das ist tatsächlich so bei den Herstellern oder bei VW oder einem kompletten VAG-Konzern. Es gibt heutzutage keine einfache Kodiermöglichkeit mehr, dass man sagt, ich möchte jetzt gerne Anhängerkupplung kodieren, dann klickst du das an, dann ist gut, sondern der Hersteller hat sich das schützen lassen. Das heißt, es gab ein quasi wie so ein Kopierschutz gibt es dafür und der muss fahrzeugspezifisch angelernt werden und die Abrechnung erfolgt dann über VW. Das heißt, man braucht einen, natürlich das Auto, man braucht den Tester, den VW-Tester bzw. ODIS braucht man. Man braucht die Herstelleranbindung, das heißt, man muss Zugang haben zum Online-Portal und man muss einen Zugang haben zum VW-ServiceNet. Dieses ServiceNet ist quasi wie so eine Nachrüsterseite, wenn ich das richtig verstanden habe, die nur für VW intern gedacht ist, beziehungsweise für die Händler. Und dann kann man darüber einen Freischaltcode anfordern, beziehungsweise, das nennt sich im Moment bei VW SVM-Code, das ist ein Software-Versionsmanagement. Sprachfehler. Software-Versionsmanagement-Code. Ey, ihr könnt euch ruhig was zu trinken holen. Das dauert jetzt was länger. Es gibt leider auch nicht viel zu erzählen. Das wird jetzt ein bisschen textlich anspruchsvoller. Ihr müsst euch das vorstellen. Das
ist einfach eine Seuche.
Die Kodierung für die Fahrzeuge ist dafür da, dass jedes Steuergerät weiß, welche Ausstattung habe ich gerade. Der Hersteller geht natürlich nicht hin und baut 15 verschiedene Steuergeräte für 15 verschiedene Ausstattungsklassen. Das heißt, es wird in den meisten Fällen immer nur ein Steuergerät gebaut. Und ganz egal, was der hat, Sitzheizung, wenn wir jetzt über Komfort reden, Sitzheizung, Sitzbelüftung, elektrische Sitzverstellung, das wird, ist alles mit demselben Steuergerät kompatibel. Man geht nur im Steuergerät hin und setzt eine 0 oder eine 1 anders, dann weiß das Steuergerät, okay, wir haben jetzt eine Sitzheizung verbaut. und wird dementsprechend dann auch über die einzelnen Kanäle geschaltet. Wenn man jetzt eine Nachrüstung durchführt, müssen wir jedem einzelnen Steuergerät sagen, wir haben eine Nachrüstung durchgeführt. Das heißt, wir haben jetzt eine Anhängerkupplung verbaut, in diesem Falle. Welche Steuergeräte sind das? Das ist ein Bordnetzsteuergerät für die Stromversorgung, für die Beleuchtung. Das ist der Notbremsassistent bzw. Radar vorne links, vorne rechts. Das ist das Motorsteuergerät, weil das wissen muss, da ist was hinten dran. Das ist das ABS-Steuergerät, weil das den Bremsweg im Bremsfall neu berechnen muss. Das ist das ESP, was im ABS mit drin sitzt, wegen Schleuderwarnung. Das ist die PDC-Anlage. Das ist...
Also das Wichtigste auf jeden Fall, ne?
Ja, Radio muss das wissen. Radio muss das noch wissen, weil das die Anzeige hat. Das Kombi-Instrument muss das wissen, weil das auch eine Anzeige hat. Also jedes Steuergerät muss das wissen.
Ist wirklich umfangreich und man braucht das tatsächlich auch, weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Radarassistent, also ACC, automatische Abstandshalteassistent, und wir haben jetzt auf einmal einen Anhänger hinten dran und das Auto fährt nicht mehr so gerade, sondern auf einmal so, dann muss die Elektronik natürlich wissen, aha, okay, ich habe jetzt hinten was angehangen, hier ist was anders. Ich muss meine Sensorik anders ausrichten oder ich muss da auf jeden Fall einen gewissen Faktor anders gucken, sonst funktioniert da nachher gar nichts mehr. Oder auch Bremse, ne? Ganz andere Bremseingriffe, hinten mehr Bremsen, die Bremslastverteilung muss anders sein. Die Schleudereinheit vom ESP muss angepasst werden, dass ich weiß, okay, ich habe einen Hänger hinten dran. Das ist nicht mehr so einfach, wie das früher mal war. Wir brauchen die Elektrik da nur für die Verkabelung, dass das ein bisschen leuchtet hinten, dass der Anhänger mitblinkt. Die Zeiten sind längst vorbei. Das war mal Golf 2 so, da kommt man mit Stromlieben einfach hinten dran. Das Abzwacken, das geht schon seit längerem nicht mehr. Und das ist mittlerweile so ein Wahnsinnsaufriss geworden, da vernünftig und so wie der Hersteller das vorgesehen hat, da ist auch alles funktioniert, eine Anhängerkupplung nachzurüsten, dass selbst wir da öfters mal geschockt sind, wenn jetzt ganz neue Autos rauskommen, sagen, ach du meine Güte, was haben sie sich denn jetzt einfallen lassen? Das war nämlich so ein Fall, ne?
Ja.
Wo wir beide dann die Hände beim Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, seid ihr wahnsinnig?
Richtig.
Ja.
Wir haben dann bei unserem Servicepartner den SVM-Code dafür angefragt und haben den auch ins System eingegeben. Und da stand schon direkt drinnen, nicht geeignet für Zubehörnachrüstung, ausschließlich geeignet für eine Originalnachrüstung. Da habe ich mir gedacht, naja gut, kostet ja nichts, einfach mal probieren, weil die Abrechnung über das ServiceNet erfolgt. Hoffentlich, ich bin mir nicht ganz sicher, erst nachdem man die Meldung erfolgreich durchgeführt hat. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wofür brauchen wir das überhaupt, diesen SVM-Code? Wir könnten das ja, wie gesagt, einfach kopieren von einem anderen Fahrzeug, wenn das jetzt nicht so umständlich wäre. Dieses Software-Versionsmanagement ist bei VW auf dem Server hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Nachrüstung durchführe und die Rückdokumentation an das Werk erfolgt, weiß das Werk, da ist jetzt eine Anhängerkupplung nachgerüstet worden. Das ist furchtbar wichtig, weil wenn wir jetzt eine Codierung durchführen, nachträglich oder eine Programmierung von einem Steuergerät oder ein neues Steuergerät einbauen,
oder ein Service-Update.
Oder was? Und ein Service-Update. Mhm. Genau, zieht der sich die Codierung aus dem Werk raus. Und wenn ich jetzt diese Codierung nicht am Werk angelernt habe, könnt ihr euch vorstellen, ist danach die Anhängerkupplung ohne Funktion, beziehungsweise es gibt Fehler, teuer, Kunde muss bezahlen, weil er es nicht anständig hat nachrüsten lassen. Auf jeden Fall habe ich den SVM-Code angefragt, bin reingegangen, die Programmierung hat natürlich nicht funktioniert, weil er keine Kommunikation mit dem Anhängersteuergerät aufbauen konnte. Wer hätte es gedacht? Das Zubehör-Anhängersteuergerät von dem Zubehörsatz baut natürlich keine Datenbuskommunikation auf. Das kann nur die Daten lesen und entsprechend verarbeiten und weitergeben. Nimmt also quasi nur als Beobachter am Datenbus teil. Dann habe ich mit dem Kunden gesprochen, habe gesagt, pass auf, hier geht kein Weg dran vorbei, wir müssen einen originalen E-Satz kaufen. Sagt er, okay, dann kümmer du dich bitte drum. Dann habe ich einen komplett originalen E-Satz mit Steuergerät gekauft, habe das alte rausgerissen, das neue eingebaut. Da gab es noch eine technische Umrüstung, die für dieses Fahrzeug speziell mit angeliefert wurde, weil das in einem gewissen Zwischenbau ja war. Dann habe ich die Programmierung wieder probiert, hat er abgebrochen, weil er keine Verbindung zum Werk aufbauen konnte, beziehungsweise die Codierung offensichtlich nicht in allen Steuergeräten sauber schreiben konnte. Und dann war ich, das war spät abends, wo ich dann hier war, und ich habe mir die Haare gerauft. Ich habe, glaube ich, 4 Stunden gebraucht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, es reicht jetzt, ich kann jetzt hier nicht mehr weitermachen. Ich muss da morgen mit jemandem sprechen, der das eher versteht als ich. Ich habe das alles nochmal zurückgerüstet. Alle Steuergeräte auf Serienstand kodiert, weil ich mir nicht sicher war, ob die im Vorhinein an der Kodierung irgendwie rumgefuscht haben. Habe wieder alles eingebaut oder wieder alles wieder angeklemmt, wieder programmiert. Ende vom Lied war, ich konnte es nicht machen. Ich konnte das Steuergerät nicht oder die Steuergeräte nicht programmieren. Ich konnte die Werkanbindung nicht herstellen. Ich habe dann den Wagen zu unserem örtlichen VW-Händler gebracht und der sagte mir, nachdem er das gemacht hat, er hat glaube ich 3 Stunden gebraucht, sagt er, vergiss es, das wird immer krasser. Da gibt es seit Mitte 24 eine neue Regelung, die UNECE bzw. SFD2. Das ist eine neue Datenblockade im System drin.
Das merken Sie, Zuschauer. Ach so.
Ach die, ja, ach die, klar.
Die UNFSC.
UNECE.
Du, die nämlich. Ja,
du lagst im Hinterkopf, du lagst
auf der Zunge. Ich hatte, ja, stimmt, das war das. Ja, ja.
Das ist eine Cybersecurity-Schutz, der verhindern soll, dass Fremdeingriffe von außen systemkritische Parameter im System verändern. Das heißt, dass sich keiner von außen auf das Fahrzeug draufschalten kann, beispielsweise über eine Internetverbindung, und dann anfängt, eure Steuergeräte umzukodieren, dass das Auto, blöd gesagt, auf der Autobahn auf einmal ausgeht oder von selbst beschleunigt.
Oder
die
Anhängerkupplung rauskodiert auf der Autobahn.
Zum Beispiel.
Ich verstehe, was du meinst.
Manipulationssicher, ja. Das gab es vorher in dieser SFD1, gab es, jetzt gibt es die SFD2. Und er sagte, das war total der Film. Er musste selber, wie gesagt, hat 3 Stunden gebraucht, erstmal sich einen Hotfix runterladen für Odys, dann musste er Kommunikation mit dem Server aufbauen, musste das Motorsteuergerät freischalten lassen, die Daten an VW senden, hat dann Freischaltcode bekommen, das wieder zurück da reingegangen, dann hat er das Motorsteuergerät freigeschaltet, dann konnte er die Codierung runterladen bzw. aufprogrammieren. Sagt das ist
wahrscheinlich kompletter Film. Noch dreimal mit dem Service-Hotline telefoniert und sich Hilfe
geholt. Er ist sich selber noch nicht sicher, ob das jetzt erstmal, weil das so ein Neufahrzeug ist und das, wie viele Leute rüsten eine Anhängerkupplung nach? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Wie viele VW-Händler das machen, das könnt ihr gerne nochmal nachfragen. Offensichtlich scheint sich das nicht zu lohnen im Nachgang, weil so viel Zeit und Energie, wie ich jetzt da reingesteckt habe, es wäre günstiger gewesen, ja, das werkseitig einfach...
Immer. Und du hast auch noch schon gesagt, dass wenn die keine Vorbereitung haben, kannst du es eigentlich auch gar nicht mehr machen.
Genau, weil die Datenkarte, also wenn nicht in den PR-Nummern drinsteht, Anhängerkupplungsvorbereitung, ist das mit der Codierung und Programmierung von der Anhängerkupplung im Nachgang unfassbar schwierig. Weil diese Kommunikation ans Werk wohl nicht erfolgen kann. Man muss erst händisch vorher die Datenkarte auf dem Server ändern. Das geht bei BMW ja auch.
Ja.
Das ist unfassbar anstrengend. Da muss man wirklich richtig tief drin sein. Ich bin gespannt, wo das hinführt, weil das mal wieder, blöd gesagt, aus unserer Sicht ein Stein ist, der uns in den Weg gelegt wird. Natürlich ist es für die Sicherheit der Fahrzeuge. Das heißt, ihr könnt durchaus beruhigt sein, ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Die modernen Autos sind vermutlich sicherer als euer PC zu Hause, weil die wirklich, wirklich, wirklich tief in diese Materie reingehen und alles schützen. Du kannst nichts verändern, was in irgendeiner Art und Weise systemkritisch ist. Auf der anderen Seite macht es uns natürlich das Leben unfassbar schwer.
Und für den Kunden natürlich auch dann wahnsinnig teuer, wenn man da mal dran muss. Ne?
Ja. Weil wenn man überlegt jetzt mal, eine einfache Codierung, die normalerweise 100 Euro kostet, waren jetzt, ich denke mal, Minimum 400-500 Euro.
Bittchen. Wahnsinn, ne? Wirklich Wahnsinn.
Und was die Vorbereitung, was ich noch sagen wollte, Vorbereitung ist oft ja auch ein karosseriespezifisches, dass da irgendwie schon Schrauben vorgebohrt sind oder sowas, also Löcher vorgebohrt sind, wo du dann was reinschrauben kannst und sowas. Also da rede ich über den alten Autos noch dran. Dass wenn wir bei unserem Händler immer ausgewählt haben, dass wir für den eine Anhängerkupplung wollen, dass da gefragt wurde, hat der eine Vorbereitung, ne? Weil es dann eben deutlich weniger Arbeit ist, auch das einzusetzen oder die anders verschraubt werden und sowas. Ne? Aber ich finde das verrückt. Und wenn man diese Videos sieht, wie die trotzdem immer noch Autos klauen mit so kleinen Taschenrechnern gehen, also es gibt es bei Hyundai, ja, habe ich schon mal, oder von einer koreanischen Marke, der schon so immer...
Das müssen wir auf jeden Fall piepen.
Da gibt's so ein Video, wo die so wirklich, wo so ein LKA-Beamter hingeht für so ein Ding, was 25.000 Euro kostet, geht ans Rad dran, macht so und dann hat er die Schlüssel in der Hand und also kann damit den Wagen starten und wegfahren. Und da denke ich mir so, und wir machen uns um sowas Gedanken,
dass... Ja, da geht's ja, aber da geht's ja eher um die Wegfahrsperre, ne? Also die systemkritischen Daten sind schon so nochmal anders geschützt. Ne?
Keine Ahnung. Ja, aber man könnte doch eine Ausnahmeregelung machen, dass du zum Beispiel sagst, alles andere geht nicht, aber du darfst zum Beispiel eine Anhängerkupplung
machen. Ich bin, wie gesagt, der festen Überzeugung, dass sie selber nicht so ganz wussten.
Ja, das kann sein.
Wir hatten mal so ein ähnliches Fahrzeug damals. Das war irgendwas so, da hat ein Kunde einen Neuwagen bestellt und da ist irgendwas schiefgelaufen und die haben wohl vergessen, ich meine, war auch eine Anhängerkupplung, vergessen dann die Anhängerkupplung irgendwie mit aufzunehmen und dann ist er halt ohne Anhängerkupplung gekommen. Und dann haben wir natürlich gesagt, oder das BMW dann gesagt, ja, dann rüsten wir die halt nach, ist ja kein Problem. Ne? Und dann müssen wir den Kunden verhackstückselt. Oh, das war auch ein Film, weil das Auto laut Fahrgestellnummer noch gar nicht so richtig in einem Aftermarkt drin war.
Ja, ja.
Da musste dann nachher BMW hingehen und einen geänderten Fahrzeugauftrag einspielen. Das ging alles, weil ich muss da ganz ehrlich sagen, also was sowas angeht, Also das ist so meine persönliche Erfahrung, ist BMW da auch noch mal ein bisschen weiter als VW. Das ist so ein bisschen Kuddelmuddel manchmal. Als ich das erste Mal den originalen VW-Tester gesehen habe, da gab es Otis noch nicht mal. Da habe ich gedacht, what the fuck ist denn hier los? Ist das Malen nach Zahlen oder was ist hier schiefgelaufen?
Du musst so eine Kurve, du machst so...
Wie ist der nochmal?
Ich weiß, was du meinst.
VHS?
Nee, das doch, ja, doch.
Doch,
ja,
VHS hieß ja, doch der ja, alte, ne? Ja. Genau.
Ach, vor Otis,
das. Und ja, genau. Und Mercedes, die haben ja auch die Star-Diagnose und davor gab es ja auch noch mal einen älteren Sentry. Da habe ich auch gedacht, Jungs, was ist denn hier los? Ne? Und da war BMW schon wesentlich weiter, auch was die Programmierung angeht.
Vor allen Dingen ist es bei VW ist das ganz spannend. Ich weiß nicht, ob man das sogar sagen darf. Bei VW wird diese ganze Software-Sparte wird meiner Meinung nach von Porsche gemacht. Weil bei uns kommen die ganzen Rechnungen aus dem ganzen VAG-Konzern kommen immer von Porsche Billing. Also die ganze Faktura und sowas alles.
Glaube ich was nicht.
Doch, tatsächlich.
Also ich weiß, dass VW sich mal eingekauft hatte bei einem Softwareunternehmen und gesagt hat, wir machen das selber. Und das ist völlig schief gegangen. Jetzt haben die nochmal mehrere Millionen investiert. Nochmal ein anderes Unternehmen beauftragt, dass sie die Software für die schreiben.
Ich finde das bezeichnend, dass die ganzen Rechnungen, wie gesagt, kommen alle von Porsche Billing. Also Porsche Rechnungsservice quasi. Und das habe ich bei vielen anderen Sachen auch schon erlebt. Und die ganzen Erwin-Sachen sind ja alle komplett gleich aufgebaut. Und ich finde auch vom Layout, denke ich mir manchmal einfach nur so Leute. Aber es ist bei BMW auch so. Da kann ich die Rechnungen aus dem AOS-Portal nicht runterladen, außer ich bin im im Internet Explorer drin. Ja. Bei allen anderen geht es nicht. Bei Firefox kann ich auf das Symbol nicht klicken. Da denke ich mir immer so, warum geht die Scheiße?
Und dann, na gut, ihr müsst halt irgendwie gucken, Browser. Womit das dann kompatibel
ist. Ja, ja, so, sicher. Ne? Das wäre ganz viel Arbeit.
Nehmen wir den Internet Explorer, das ist natürlich eine super Lösung.
Naja.
Es gibt auf jeden Fall so ein paar Dinger, das ist einfach Wahnsinn. Hatte ich das abgeschlossen? Ach nee, auf jeden Fall mussten die dann gerne ein Fahrzeug einspielen, weil das Auto einfach noch zu neu war. Und das kann da natürlich auch der Fall sein.
Der Wagen war 4 Monate alt.
Genau, dass die erstmal so ein bisschen brauchen, um das überhaupt erstmal in den Aftermarkt richtig reinzukriegen.
Ja, aber wie viel Arbeit das ist, dass dann sich jemand da hinsetzt und das schreiben muss. Ne?
Ja, das ist Wahnsinn.
Ich bin ja förmlich ausgerastet. Ja. Also ich saß da an dem Auto und ich dachte nur so, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Vor allem der programmiert, das war das Geile, der hat alle Steuergeräte kodiert, nur die Rückabwicklung ans Werk hat nicht funktioniert.
Na ja.
Und dann stand ich da und dachte so, und jetzt? Ich habe alles angeklemmt, ja, lief alles einwandfrei.
Ich erinnere dich an die 100 Male, wo du hier was Leute hier hattest und wir extra hergeholt haben für die Diagnose oder für die Programmierung. Und dann kommt, ach übrigens, wir haben gerade kein Internet auf dem Server. Der Server ist nicht zu erreichen. Und dem Kunden sagen kannst, ja, kommen Sie morgen wieder, wir probieren es morgen nochmal, ob es dann wieder funktioniert. Ne? Großartig, ja, vielen lieben Dank.
Passiert.
Wir hatten beim letzten Mal hatten wir gesagt, wir bitten um Community-Fragen, also Fragen, die den Fans eingefallen ist. Und da haben wir tatsächlich welche bekommen.
Oh.
Von Thomas, Thomas G., das sage ich nicht. Temperaturanzeigen im Auto. Technik, Toleranz oder Herstellertrick?
Herstellertrick.
Also es geht um die
Kühlmitteltemperatur
im Kombi.
Herstellertrick, 100%.
Was heißt Herstellertrick? Herstelleroptimierung würde ich jetzt fast sagen, um den Kunden halt nicht zu beunruhigen.
Ne, und ihn zu informieren, so wenn es dann wirklich verschieden
geht. Genau, um den halt einfach nicht verrückt zu machen. Mhm. Ne? Weil, ich sag mal, wenn du ein altes Auto hast, oder es gibt auch noch einige, ich glaube Opel, die haben das noch, dass die Anzeigen relativ ungezinkt sind. Mini auch manche, ja.
Mini bis 100
Grad. Peugeot auch, da gibt es auch einige. Macht man einfach, um den Fahrer halt nicht verrückt zu machen. Ne?
Ob der also in dem Fall meint ihr damit, dass die bei 90 Grad mitten stehen bleibt und nie
hoch? Die haben nicht mal 90 Grad.
Haben die nicht.
Nee?
Nee, die haben meist so 70 Grad. Dann steht der, also je nachdem, wie das ist, kannst du nicht ganz steil meißen, aber ich sag mal so ab 70 und ab 110, dann fängt er erst an, von den 90 hoch oder runter zu gehen. Also sobald der 70 Grad hat, steht er schon auf 90. Und erst wenn der 110,
115 Grad hat, das meine ich, aber bleibt genau mittig bei 90
stehen. Genau, mittig stehen, dann geht der rüber.
Siehst du an den Diesel-AUs, die wir machen, also alle Euro 4, Euro 5, Euro 6 Diesel-AUs, die wir machen, du lest den, fast alle, du liest den, die Kühlmitteltemperatur hier aus über den OBD-Status, 60 Grad, Anzeige steht auf 90.
Ja. Beim Golf 4 ist das auch schon so, den gibt es ja jetzt auch schon seit 1999 oder 98, wann kam der erst raus, ich weiß es gar nicht.
Ja.
Da ist das schon so, dass das gezinkt ist. Das
ist einfach nur, damit die Leute sich nicht verrückt machen.
Genau, richtig. Ja.
Wahnsinn.
Die funktioniert trotzdem und wenn der gar nicht warm wird, dann wird euch das angezeigt, dass der nicht ganz hoch geht. Und wenn er viel zu heiß wird, wird euch das auch angezeigt. Also die funktioniert, ist einfach nur dafür da, um den Kunden so ein bisschen zu...
Aber größtenteils bei Diesel. Bei Benzinern... eigentlich fast immer 1:1.
Ja, da fällt es auch nicht so schnell auf.
Die werden ja schneller warm.
Viel schneller warm wird. Ne?
Okay, gut. Dann kommen wir zum Fabrikfall der Woche,
wo wir das so schnell. Neuer, das muss ich mal ganz kurz dazu sagen, so ein neuer Benziner kann auch mal 115 Grad Kühlmitteltemperatur, auch mal 116, 117 Grad Kühlmitteltemperatur haben, was völlig normal ist. Und da kriegen die meisten Leute dann natürlich, boah, jetzt wird der viel zu heiß, was ist das denn? Ja. Deswegen haben die das auf 90 Grad gezinkt und fertig. Ja. Ist völlig normal.
Sieht schön aus.
Und die Öltemperatur darf aber heißer werden, glaube ich, was, ne?
Ja.
Ich glaube.
Ja.
Ich glaube, im Italienurlaub hatte ich 117
Mal. Das ist schon so. Also 120, dann würde ich meinen Fuß vom Gas nehmen.
Ja, ja.
Viel mehr solltest du nicht Öltemperatur haben.
Wir sind berg hochgefahren, ne? Da kann ich nichts machen.
Ja. Also durch. Sagt man so, ne? Ja. 120, 115, 120, dann schaffen die Öle, aber viel mehr würde ich jetzt nicht geben.
Irgendwann kann man damit braten, ne?
Ja.
Gut. Wir kommen, wie gesagt, zum Fabrikfall Fall der Woche. Ich habe ein spannendes Thema. Ich finde das, da bin ich echt gespannt.
Kann man mit braten.
Kollektives Kopfschütteln, Zettel redet einfach weiter. Ganz normal. Ich gucke Adnan an,
ganz normale Sprüche.
Ich schüttel den Kopf, Robin winkt ab, Zettel redet weiter. So geht es den ganzen Tag übrigens, ne? Auch im Büro. Wenn er erzählt irgendeine Scheiße daneben an und wir beide sitzen da, gucken uns, Robin und ich sitzen uns immer gegenüber, dann geht der Kopf immer so hoch.
Kopf runter.
Kopf runter, weitermachen. Das passiert regelmäßig.
Das ist Raum fürs Messgerät, mein Lieber, ne?
Ne? Das ist wirklich schlimm. Ich werde hier hart gemobbt dafür, dass ich mit den blöden Infos, die mir so vor die Füße schmeißen, wieder manchmal halt was denken, was die mir damit sagen wollen. Und dann kommt danach so, das hast du jetzt aber nicht technisch einwandfrei erklärt. Wo ich wirklich denke, wenn ihr Penner Zeit hättet, zu telefonieren mit den Leuten und nicht Ewigkeit mit einem Kunden von A bis Z das Auto durchzusprechen.
Das dann hätten zeichnet wir auch Zeit. Uns aus, deswegen kommen die Leute zu
ja, uns. Ja, genau.
Also auf jeden Fall, die Geschichte ist folgende.
Kommen wir zum Fabrikfall Fall der Woche.
Hat einen Anruf,
wir haben ein Audi A4. Wir haben das auch schon mal 100 Mal
erzählt. Wir erzählen das nochmal. Stand neben mir, sagte, du, ich habe hier Mercedes.
Ganz kurz, das ist doch voll dumm, weil in dem Fall habe ich dich wirklich nicht verstanden.
Ja,
ich habe verstanden, dass du das gesagt hättest.
Lustig. Der Cedric stand neben mir, hat mich gefragt, ob er eine Mercedes eine Achsvermessung machen könnte. Ich gesagt, nee, wir haben kein Raum fürs Messgerät. Da sagte er, ah, okay, alles klar. Entschuldigen Sie? Ja, nee, wir haben keinen Raum fürs Messgerät.
Und ich stehe da. Und der Kunde hat gesagt, ja, das macht total Sinn. Alles klar, schönen Tag Ihnen noch. Weil es nicht so weit hergeholt war. Ich habe mir nicht ausgedacht, tut mir leid, es wachsen hier keine Lieder und Äpfel im Innenhof. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe was gesagt, was ich verstanden habe, was du
ja,
mir gesagt
hast. Ja, es ist super schön, Cedric.
Gut, kommen wir jetzt zum Fabrikfall der Woche, zum vierten Mal. Wir haben heute auch gelernt, woher das Wort kommt, der Sprech kommt. Alle guten Dinge sind drei. Dann haben wir heute in der Mittagspause Timon geklärt. Ist germanisches Recht gewesen oder sowas, keine Ahnung. Also alle guten Dinge sind drei. Willkommen zum Fabrikfall der Woche. Wir haben ein Audi A4 B6 Avant. Bremspedal sinkt bei laufendem Motor. Ist die Überschrift. 1,9 TDI, 96 kW, Diesel 2003er Baujahr.
Geht runter, ne? Ja, okay.
Ich habe folgendes Problem. Bei meinem Audi habe ich alle Bremssättel getauscht und dazu noch die Bremsschläuche vorne sowie hinten. Das System wurde mehrfach mit einem Gerät entlüftet. Sitzt man nun im Auto und der Motor ist aus, kann man das Pedal auf Druck pumpen und halten. Es bleibt oben. Starte ich nun den Motor, geht das Pedal langsam Richtung Boden. Beim Bremsen ist das Pedal schwammig und hat einen langen Weg, bis die Bremse anfängt zu packen. Ich dachte, es wäre Luft im System, also habe ich es nochmal auf alte Weise entlüftet mit zwei Personen. Das Problem bleibt bestehen. Was könnte kaputt sein?
Was haben die gemacht nochmal?
Bremssättel vorne, hinten und Bremsschläuche.
Okay, gewechselt. Bremssättel vertauscht,
entlüftet. Genau, wollte ich gerade sagen.
Oder Hydroaggregat nicht angesteuert beim Entlüften.
Bremssättel getauscht.
Ja.
Links und rechts sagst du hier vertauscht?
Ja.
Ich sag Hydroaggregat hat noch Luft.
Richtig.
Hat noch Luft?
Ja.
Kennerjunge, mach da einfach.
Hat er geschrieben, ein Daniel hat in dem René.
Soll ich eine Hacke?
Ja.
Wenn die Entlüfternippel unten sind, kannst du die gar nicht entlüften. Dann hättest du auch nicht ein hartes Bremspedal, wenn der Motor aus ist.
Doch, dann kriegst du es zusammengepumpt.
Nein.
Doch.
Nein. Doch. Wenn du Luft in allen vier Bremssättel hast, auf gar keinen Fall.
Ist ja nur ein bisschen. Aber ja nur ein bisschen,
die haben ja Schatzi, gesagt, auch, dass sie haben auch entlüftet. Die sind so dumm und haben den Entlüftungsnippel unten gemacht und haben.
Ja, das ja, haben das wir schon live.
Das haben wir schon gehabt.
Haben wir den auch dann entlüften können?
Ja. Nein, natürlich nicht.
Ja, du kriegst den entlüftet, aber halt nicht alles raus. Du siehst das dann nicht, dass die Luft rauskommt.
Ach so, okay. Weil ich dachte, wenn der Nippel unten ist und du lüftest darüber, dann.
Nee, kommt nicht alle Luft raus.
Genau.
Nee, also tatsächlich hat Daniel geantwortet, dem René, eventuell muss auch mal das ABS entlüftet werden mit Tester. Luft im ABS-System mit Vollbremsung und anschließend entliften in der Kfz-Werkstatt gelöst.
So geht's auch.
Hat funktioniert.
Ja, so hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt, kann man mal probieren, einfach auf der Bühne. Einfach auf die Bühne stellen, dass die beiden Reifen vorne drehen. Dann musst du auch tatsächlich gar nicht bremsen, dann kann das ASR regeln, also das Antriebsschlupfregelung. Dann hast du auch schon das Hydroaggregat entlüftet, weil die Pumpe dann Druck aufbaut und selbstständig entlüftet.
Wahnsinn. Aber es hat auch einer geschrieben direkt, guck mal, ob die Lüfternippel oben sind.
Ist ganz häufig.
Ich erinnere mich dann auch schon mal an den einen Typen, der sich die lackierten Bremssätze
drauf gemacht hat. Der Mercedes war das.
Ich erinnere an unsere Lieblingswerkstatt.
Ja.
Wo wochenlang stand der Wagen da und dann sollte das Hydroaggregat ausgebaut werden. Hat er gesagt, dann können wir vielleicht doch mal woanders gucken. Und dann kam der Wagen hin, dann war der Lüfternippel unten.
Ja. Und der Bremssattel nicht festgeschraubt und solche Nummern, ne?
Ja.
Das war doch der, ne?
Der war festgeschraubt, der war nur den Lüfternippel unten.
Ja.
Ich meine, da war auch der Sattel nicht richtig fest, als dein Papa den umschrauben wollte.
Ich glaube, du hast auch recht.
Ja, da war er nicht festgezogen.
Stimmt!
Der war bei Mercedes. Stimmt,
das war doch mit den lackierten Bremssätteln. Der ist jetzt
schon ganz recht.
Ich meinte einen anderen. Das war ein Renault Koleos. Von unserer Lieblingswerkstatt.
Ja.
Einen Bremssattel neu gemacht und dann habe ich mal gefragt, den Kollegen, weil den kannte ich da. Sagt er, was kann ich dafür in die falschen Teile bestellen? Ich baue nur einen. Ich gesagt, das stimmt denn mit dir nicht. Der Junge Bremsschlauch so nach unten weggeknickt.
Ja,
reden wir nicht drüber.
Naja, genau.
Ist werkseitig so, ist bei nur immer so eine Sache.
Ja, Fehler sind menschlich, aber mit solchen Aussagen kann ich nicht viel
anfangen. Sehr oft. Ich habe einen Kumpel, der hat manchmal so ein bisschen Langeweile und dann guckt er sich immer Autos im Netz an, die er so kaufen könnte und fertig reparieren kann. Ne? So für einen Kumpel oder so, der da mal ein Auto braucht, wenn er Langeweile hat, macht er das. Und jetzt kam er letztens und hatte sich einen ersten 1er BMW irgendwo rausgeholt und die hatten den relativ günstig da angeboten, weil die Bremse nicht mehr entlüftet kriegten. Die hatten irgendwas dran gemacht. Mhm. Und dann hat man telefoniert. Ich sage, er ist bestimmt die Bremssättel vertauscht. Ne? Und dann hat er die Kiste dann für ein Apfel und ein Ei gekauft, fährt den auf die Bühne und ja, Bremssättel vertauscht. Die haben den in mehreren Werkstätten gehabt, den Wagen, haben den entlüftet und ich sag,
ja, das ist wichtig, dass der nicht aufgefallen bei allem.
Ist nicht aufgefallen.
Ja. Ist gut.
Beim Zettel quer getauscht, einmal entlüftet, fertig. Und das ist ganz, ganz häufig. Das passiert auch schnell, wenn man nicht weiß, worauf man gucken muss. Ne? Ja.
Ja.
Fehler sind menschlich.
Wir gucken auf eure Kommentare das nächste Mal mit einer wunderbaren Überleitung. Wir hatten ganz viel Spaß beim Aufnehmen. Ich auf jeden Fall.
Ich hoffe,
ihr hattet auch viel Spaß. Josch ist kalt. Und bevor er Eiszapfen in seinem wunderschönen Bart kriegt, verabschieden wir uns mal.
Die Weinbärte, ne?
Die Weinbärte, ja, stimmt.
Hat aber keinen.
Ja, das ist 3 Tage Bart, da kann ich drüber reden. Das ist ja auch was zum Hören.
Ich hoffe, ihr hört, wie das Mikrofon über Joschs Barthaare schummelt.
Danke für die Bilder im Kopf.
Einer gesagt, Schenkelwürste. Alter Schwede, ich bin echt zusammengebrochen, ey. Mein Gott.
Ja.
Danke.
Ja.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Wieder weiterhin bitte Kommentare, weitere Community-Fragen. Wir freuen uns immer über Fragen. Und genau. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.